Ein Drittel dessen, was der Bund an Steuern einnimmt, geht in den Zuschuss zu dem Rentensystem. Nicht in die Zukunft, nicht in Investitionen, nicht in die Bildung, nicht mal in den Umweltschutz, nicht in die Energietransformation. Die geht darin, dass wir der Renten, der gegenwärtigen Generation von Rentnerinnen und Rentnern über viele verschiedene Kanäle, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, Leistungen finanzieren, die so von der Rentenversicherung eigentlich nicht getragen werden können. Da müssen wir ran.
Es gibt immer neue Schocknachrichten aus der deutschen Wirtschaft. Die Ausblicke für die nächsten Monate, was in der Industrie passiert und vor allem, was nicht mehr passiert. Der Blick in die USA, die Zölle und all diese Auswirkungen. Und ich bin gerade in Deutschland unterwegs und merke bei ganz vielen eine große Unsicherheit. Und die Frage, was ist mit meinem Job? Könnte ich betroffen sein? Wie geht das weiter? Und gibt es vielleicht nicht auch irgendwelche positiven Nachrichten? Darüber möchte ich heute sprechen mit Moritz Schularik. Er ist deutscher Volkswirt, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, IFW. Hallo, Herr Schularik.
Hallo, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
Herr Schularik, die erste Nachricht, die ich in diesen Tagen gelesen habe und weil ich aus Friesland komme, aus einem VW-Standort, Emden, also Autos, als ich gelesen habe, mehr als 50.000 Jobs wurden binnen eines Jahres gestrichen in der deutschen Autoindustrie. Wie dramatisch ist die Lage da?
Die ist in der Tat schwierig, dramatisch. Wir haben letztlich eine Situation, in der sich die Technologie, das ist, glaube ich, allen inzwischen klar, stark gewandelt hat. Wir gehen weg von den Verbrennermotoren und hin zu den elektrogetriebenen Fahrzeugen. Und da sind wesentlich weniger Bauteile nötig, um so ein Elektroauto zu bauen. Und entsprechend weniger Arbeitskräfte. Hinzu kommt, dass unsere deutschen Autofirmen und gerade auch im Batteriebereich wir als Volkswirtschaftler ein bisschen den Anschluss verloren haben. Also es ist wirklich zwei Dinge, die zusammenkommen. Einmal, selbst wenn wir die besten Elektroautos der Welt bauen würden, bräuchten wir weniger Leute, um die zusammenzubauen und um die Teile zu fertigen. Und zweitens bauen wir nicht die besten Elektroautos der Welt.
Und es trifft eben nicht mehr nur die Autofirmen, sondern auch die Zulieferer, also ganz viele Mittelständler in Deutschland. Was ist Ihr Ausblick da für die nächsten Monate und Jahre? Gibt's da Hoffnung?
Ja klar. Also wir sind immer noch in vielen Bereichen natürlich eine ganz solide aufgestellte, technologisch auch durchaus auf dem Weltniveau operierende Volkswirtschaft, aber wir haben in bestimmten Kernsektoren einfach ein Problem. Und das Problem ist, dass wir die Besten in den Technologien des letzten Jahrhunderts sind, aber nicht die Besten in den Technologien des 21. Jahrhunderts. Und wir haben wahrscheinlich immer noch die besten Maschinen und wir machen die besten Verbrennerautos und wir können auch ganz viele tolle Dinge in der Spezialchemie und im Ingenieursbereich. Aber das sind jetzt, sagen wir mal, Technologien, da werden wir auch immer noch unsere Nischen haben und gewisse Dinge mit weitem Vorsprung auf dem Weltmarkt anbieten können. Aber der Rest der Welt kommt halt immer näher. Wir sind da nicht an der, sagen wir mal jetzt sozusagen, an der technologischen Spitze. Wir sind bei denen allem, was sozusagen das 21. Jahrhundert gebracht hat, bis hin jetzt am aktuellen Rand zur künstlichen Intelligenz, da sind wir eben nicht mehr ganz vorne mit dabei. Und ich glaube, mal zu diesem Umkehren und auch zu der Besserung, der Hoffnung auf Besserung, von der Sie am Anfang sprachen, gehört erstmal die Einsicht, dass wir die Arme hochkrempeln müssen und dass wir einen Weg vor uns haben, das ist noch nicht überall angekommen.
Wenn Sie über Einsicht sprechen, vielleicht noch ein paar Zahlen. Also wir sind aktuell im dritten Rezessionsjahr in Folge. Und das gab es noch nie in der Bundesrepublik Deutschland, also 3 Jahre in Folge. Ist das jetzt gerade der Tiefpunkt oder irgendwie der Anfang von was noch Schlimmerem? Um Gottes Willen, ich will nicht so negativ klingen, aber diese Zahlen sind einfach so, ne?
Die sind nicht schön, das muss man eindeutig so sagen, aber es gibt, ich sag mal, ich komme eher mit einer guten Botschaft, es geht nächstes Jahr bergauf. Wir denken, dass wir unsere Prognose ist, dass wir nächstes Jahr wieder mit 1,5, vielleicht sogar annähernd 2% wachsen. Also das ist real, da kommt nochmal ein bisschen Inflation obendrauf. Das heißt, die Volkswirtschaft wird nächstes Jahr so 3-4% größer. Das werden wir schon merken. Also da passiert wieder was. Die schlechte Nachricht daran ist, dass das jetzt erstmal alles ein bisschen Rohfeuer ist, was aus dem doch erheblichen zusätzlichen Ausgaben des Staates kommen. Also Stichwort Sondervermögen und vor allem dann auch Stichwort zusätzliche Verteidigungsausgaben. Das ist die große Aufgabe, die wir haben, die jetzt auch an Lars Klingbeil und an Friedrich Merz haben, ist aus diesem ganzen Geld ausgeben, was jetzt kommt, das nicht so auszugeben, dass es verpufft und in 2 Jahren wir wieder da sind, wo wir heute sind, sondern es so auszugeben, dass daraus Wachstumsimpulse, nachhaltige Wachstumsimpulse werden. Also das nicht in den kurzfristigen Konsum stecken, sondern wirklich in Investitionen. Und wenn man an die Investitionen guckt, dann nehmen wir mal das Beispiel Verteidigung, dann halt nicht in die Technologien von vor 30 Jahren, in die, was weiß ich, ins schwere Gerät und in die Panzer vor allem investieren, sondern in die modernen Dinge, in die Drohnen, in die KI-gestützten Aufklärungen, in die Satelliten und so weiter und so fort. Auch da, wie soll man sagen, ich glaube, auch da ist ein gewisses Update in den Köpfen, auch in Berlin und im Rest der Republik notwendig. Das ist immer noch... Das Modell, das alle im Kopf haben, ist immer noch die Industrienation der 70er Jahre. Und das wird nicht unsere Zukunft sein.
Wenn Sie sagen, das wird nicht unsere Zukunft sein, aber wenn wir momentan keine andere, ich nenne es jetzt mal Gegenwart haben, was sollen wir denn tun?
Wir haben exzellente Wissenschaft, wir haben gute, clevere Leute. Wir müssen die loslassen auf mit Erfindergeist, technologische Innovationen und müssen in Bereiche gehen, in denen wir dann auch wieder die Weltspitze angehen. Also ich sage mal ein paar Beispiele. Wir sind zum Beispiel, wenn Sie die ganzen Biotechnologien angucken, denken Sie mal an das Beispiel mit BioNTech. Das war eine deutsche Firma, ein deutsches Startup letztlich, das diese mRNA-Impfstoffe entwickelt hat. Und in anderen Bereichen, auch in der Biotechnologie, können wir durchaus mithalten mit den Amerikanern, mit anderen. Nehmen Sie das Beispiel Medizintechnik, so die Bereiche, in denen sich Präzisionstechnik, Präzisionsingenieurwesen sozusagen treffen mit Technologien, zunehmend auch digitalen Anwendungen, KI-Anwendungen. Auch da haben wir Wachstumsbereiche. Aber wir werden da halt nicht hinkommen. Und ich sage das mal so salopp einfach, wenn wir mit dem knappen Geld, was wir jetzt haben, die Dino-Industrien von vorgestern künstlich am Leben erhalten, die energieintensive Grundlagen, Chemie und so weiter oder die Stahlindustrien, wenn wir da unser Geld reinpumpen, um da irgendwie, sagen wir, dem gestern hinterher zu rennen und nicht in die Zukunft denken, dann wird das alles nicht. Und da ist, deswegen hatten Sie, als Sie auch mit der Autoindustrie vorhin anfingen, war auch mein erster Gedanke, ja, also es ist genau dieses, wir laufen eigentlich rückwärts in die Zukunft. Wir gucken nochmal auf das, was mal war. Und fokussieren darauf. Dabei müssen wir uns umdrehen und vorwärts in die Zukunft laufen und gucken, was sein wird. Im Übrigen auch großer Bereich, wo ich relativ optimistisch bin, sind die ganzen Fragen von Verteidigungstechnologien. Wenn Sie sich überlegen, was Deutschland, was Europa braucht, um in den nächsten 10, 20 Jahren in Sicherheit zu leben, dann reden wir über autonome Systeme, über Drohnen, über künstliche Intelligenz, über die ganzen Advanced Software-Geschichten, um zu wissen, mit diesen riesen Datenmengen umzugehen. Wir reden über Satellitenkonstellationen und Raketensysteme. Das brauchen wir, um in Sicherheit zu leben. Und wenn Sie überlegen, wo sind wir technologisch hinten dran und nicht Weltspitze, dann sind es genau die gleichen Bereiche. Also wenn wir es schaffen, diese riesigen, wie ich finde, notwendigen Aufwuchs an Verteidigungsinvestitionen dahin zu steuern, wo wir eh hin müssen, dann können da auch doch erhebliche ökonomische Impulse draus kommen.
Sie haben gerade Stahl und Metall angesprochen und es ist aber ja eine der noch wichtigsten Industrien in Deutschland. Und wenn wir uns anschauen, dass allein die Metallindustrie seit 2018, glaube ich, um rund 20% geschrumpft ist, dann geht es da um massiv Arbeitsplätze, genauso in der Zollindustrie, wo alle über den Zolldeal mit den USA sprechen und Metall dort 50% als Strafzoll bekommt, als einzige Branche. Was ist mit unserer Metallzollindustrie? Das sind doch starke Player eigentlich immer gewesen.
Also das, was jetzt in der Tat bei diesem Zolldeal mit Trump so ein Nebeneffekt ist, ist, dass die Maschinenbauer, wo relativ viel Stahl halt in die Maschinen geht, dass die jetzt auch so stark betroffen sind. Ich will auch von dem Gegenwind, ich will das gar nicht kleinreden. Da muss man immer gucken, wie groß ist wirklich der Effekt. Denn wenn Sie jetzt zum Beispiel auf diese Zölle aus den USA gucken, dann betreffen die natürlich auch die Japaner, die Koreaner, die Chinesen, also unsere Konkurrenten auf dem amerikanischen Markt. Das heißt, notwendigerweise verschlechtert sich die Wettbewerbsposition der deutschen Exporteure da gar nicht so stark. Das ist ein Effekt, den wir jetzt schon auch in dieser ganzen Zolldebatte in den letzten Monaten immer wieder machen, dadurch, dass die Amerikaner ja allen diese Riesenzölle sozusagen aufbürden, verändert sich relativ an der Wettbewerbsfähigkeit der und an der, sagen wir mal, preislichen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen im amerikanischen Markt relativ zu den anderen gar nicht so viel. Teilweise sind wir sogar Profiteure davon, dass die Chinesen noch höhere Strafzölle sozusagen obendrauf bekommen haben. Was natürlich stimmt, ist, dass wir gegenüber amerikanischen, einheimischen Produzenten jetzt teurer werden. Aber da muss man einfach gucken, es gibt viele Dinge, jetzt gerade wenn Sie so an den Maschinenbau und Anlagenbau denken und so weiter und andere Sachen, die machen die Amerikaner gar nicht mehr selber. Das heißt, die haben gar keine Wahl, als die höheren Preise zu bezahlen. Insofern, es ist ein komplexes Bild. Ich gebe Ihnen mal eine Zahl, die das Ganze so ein bisschen für mich immer ganz gut einfängt. Und das ist der Anteil der energieintensiven Industrie an der deutschen Volkswirtschaft. Also warum sage ich jetzt energieintensiv? Weil das in der Tat die Bereiche sind, die jetzt relativ stark gelitten haben, aber auch Bereiche sind, bei denen uns, glaube ich, allen klar ist, dass Deutschland in diesen Sektoren keinen Wettbewerbsvorteil hat und das auch nicht die Wachstumsmärkte von morgen für Deutschland sein werden. Diese energieintensiven Industrien, dazu gehört auch die Metallverarbeitung und diese Dinge dazu, sind etwa 3% des deutschen Bruttoinlandsprodukts, etwa 15% der Industrieproduktion. Also wir reden natürlich über Bereiche, die ich sage mal im weitesten Sinne sehr stark jetzt auch mit diesem bundesrepublikanischen Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit verbunden sind, dass irgendwie der Stahl und die Autos und diese ganzen Wertschöpfungsketten. Wenn man jetzt aber sozusagen auf die Bundesrepublik und unsere die deutsche Wirtschaft 2025 guckt, sind das nicht mehr ganz große Industrien.
Was sind denn aus Ihrer Sicht dann unsere großen Industrien, wo jetzt die massiven Förderungen rein müssten, die ja Friedrich Merz und Lars Klingbeil haben? Und geben die momentan aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Expertensicht, das Geld richtig aus oder geht das wieder in die falsche Richtung?
Das ist gerade die Gretchenfrage. Ich glaube, es ist klar, dass was diese Koalition liefern wird und was sie liefern kann, ist, dass sie mit diesem Geldsegen, den sie jetzt sozusagen hat, verantwortlich umgibt und das Geld richtig und gut ausgibt. Ich glaube, wir haben alle schon unsere Erwartungen daran zurückgeschraubt, was diese Koalition an Strukturreformen auf den Weg bringen wird. Also es kommt wirklich da jetzt drauf an und ich glaube, daran muss man die jetzt dann auch messen, ist, dass sie das Geld richtig und gut ausgeben und investieren. Da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Ich habe auch da immer noch das Gefühl, dass die grundlegenden, die Denkmodelle immer noch die sind, dass wir am liebsten alle morgens um 7 alle in die Fabrik gehen und stark kochen wollen und wir sehr stark auf diesen, sagen wir mal, auf diesen, ich will, also Dino-Industrien klingt immer ein bisschen lustig und aber auch, glaube ich, trifft es ganz gut in dem Sinn, dass da wirklich dass Industrien sind, wo wir sicherlich eine Transformation hinbekommen wollen, die wir wollen nicht, dass die alle jetzt von heute auf morgen sozusagen in Schieflage geraten, aber es sind eben nicht die Bereiche. Ich glaube, das ist eigentlich auch jedem klar, wenn man drüber nachdenkt. Wir werden in Deutschland nicht unsere Volkswirtschaft in den nächsten 10 Jahren das dadurch wachsen lassen, dass wir mehr Stahl produzieren. Das wird nicht, also wir müssen uns fragen, wo kommt Wachstum von morgen her? Und nicht auf das fixieren, was mal Wachstum in den 70er, 80er Jahren vielleicht war. So das Geld hin. Also ich denke, der einen Punkt habe ich gerade genannt. Ich glaube, da ist ja auch inzwischen die Diskussion hat sich da ein bisschen geweitet und ist offener und ehrlicher geworden. Natürlich haben wir diese verteidigungs- und sicherheitspolitischen Aufgaben. Auch da, denke ich, ist die Aufgabe vor allem zu gucken, dass wir den technologischen Rückstand, den wir als Deutschland, den wir als Europa inzwischen haben, relativ zu den USA, relativ zu China, dass wir den schließen. Das heißt, da ist die überragende Aufgabe.
Da würden ganz viele Leute sagen, Herr Schlurich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja, das ist gar nicht mehr möglich. Die sind so weit vor uns. Wie sollen wir das schließen? Also das ist doch gar nicht mehr möglich.
Ja, also ist man in der Tat manchmal geneigt, da so ein bisschen pessimistisch zu werden, gerade auch wenn man sieht, klar, wir reformieren so ein bisschen und werden vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen weniger bürokratisch und ein bisschen weniger behäbig, aber die anderen, das Veränderungstempo an anderen Orten ist immer noch deutlich höher. Das heißt, der Abstand wird nicht geringer, sondern wächst teilweise noch in vielen Bereichen. Sehe ich genauso. Da kommen wir zu dem Punkt, der ja, denke ich, in der Diskussion jetzt in Deutschland auch zurecht gemacht wird und wo es ja gerade so ein bisschen kriselt, auch im Land, auch in der Bundesregierung, ist, wie schaffen wir es, die Voraussetzungen für innovatives, schnelles Handeln und Wirtschaften zu verändern. Also wie kriegen wir endlich nach all den Jahrzehnten oder Jahren zumindest von drüber reden, die Bürokratie wirklich abgebaut? Wie, also wenn Sie sich zum Beispiel angucken, warum sind die Chinesen so erfolgreich auf den Weltmärkten? Warum nehmen die uns die Exportmärkte weg? Warum sind die inzwischen selbst im Maschinenbau und bei den Autos und so weiter besser als wir? Das hat natürlich teilweise was damit zu tun, dass da der Staat massiv subventioniert. Aber das hat auch damit zu tun, dass da Innovationszyklen ausprobieren und neue Dinge planen mit einer Geschwindigkeit geht, an die wir uns in Deutschland, abgewöhnt haben. Wenn da ein neues Werk für eine Batteriefertigung gebaut wird, dann reden wir über Monate und nicht wie in Deutschland über Planungshorizonte von 5 bis 10 Jahren. Also das sind, glaube ich, die Voraussetzungen, wo wir, es liegt nicht an den Köpfen. Ich glaube, wir haben wirklich schlaue, wir haben gute Wissenschaft, wir haben schlaue Menschen. Das ist ja auch letztlich unser einziges Kapital, was wir haben. Aber wir haben inzwischen ein System, und da würde ich den privaten Sektor mit seinen arbeitsrechtlichen Vorschriften und seinem langsamen konsensgetriebenen Prozessen nicht ausnehmen, dass in weiten Teilen dysfunktional ist, wenn es jetzt wirklich darum geht, den Rückstand, den wir haben, aufzuholen. Also da müssen wir ran. Und das ist die Debatte, die Merz und Andrea führen. Und da kann man sehr skeptisch sein, was diese Koalition liefern wird.
Aus Ihrer Sicht, wenn Sie da sitzen würden, dem Merz und Klingbeil in diesen Tagen, wo es ja auch um den sogenannten heißen Herbst geht und die Frage, was ist da jetzt mit den Reformen? Kommen die oder kommen die nicht? Und vor allem, wo wird gespart? Steuererhöhung? Ja, nein. Also da geht ja schon viel durcheinander, gerade jetzt auch noch vor dem offiziellen Beginn wieder, also vor Beginn der neuen Legislaturperiode. Was sind Ihre, ich sage jetzt mal drei Forderungen, von denen Sie sagen, das müsste eigentlich dringend passieren, damit es nach vorne geht?
Ich glaube, die drei großen Punkte sind die wir jetzt auch gerade schon besprochen, also zumindest teilweise erwähnt, besprochen haben. Der erste ist, das Geld, das jetzt da ist, gut ausgeben. Gut ausgeben heißt wirklich in Investitionen, in Infrastruktur, in Verteidigung. Und wenn es um Verteidigung geht, dann nicht in die Bestandssysteme von vor 20 Jahren und nicht in amerikanische Rüstungsgüter, sondern in Hochtechnologieentwicklung im Inland. Zweiter Punkt.
Ganz kurz, das fragen sich, glaube ich, viele, wer sitzt da denn jetzt an diesem ominösen Geldhahn? Natürlich, Friedrich Merz und Lars Klingbeil sind die Chefs der Koalition, aber wie läuft das jetzt ab? Also wer entscheidet, wie, wann, wo, was ausgegeben wird?
Ja gut, ich glaube, wir müssen erstmal ehrlich sein, der große Geldhahn, also dieses Sondervermögen, es gibt ja zwei Dinge. Das eine ist das Sondervermögen für die Infrastruktur, diese 500 Milliarden, von denen de facto 300 Milliarden beim Bund liegen. Für die Infrastruktur, 100 Milliarden bei den Ländern und dann gibt es noch 100 Milliarden für den Klimatransformationsfonds. Wenn Sie das über 12 Jahre sich mal angucken, also 400 Milliarden, die jetzt beim Bund liegen, durch 12, dann reden wir über irgendwas mit 30 Milliarden zusätzlich pro Jahr. Das ist jetzt bei einer Volkswirtschaft, die 5.000 Milliarden groß ist, reden wir über ein bisschen weniger als 1% zusätzlich an Ausgaben pro Jahr. Das ist nicht der große, nicht der große Gamechanger. Trotzdem wollen wir das natürlich richtig ausgeben. Wo wirklich der große Zuwachs kommen wird, sind die Verteidigungsausgaben. Da reden wir über das Dreifache der Infrastrukturausgaben. Und an dem Geldhebel sitzt das Verteidigungsministerium. Und das Verteidigungsministerium hat, glaube ich, jetzt da eine ganz riesige, wichtige Aufgabe, bei der ich mir sehr wünschen würde, dass sie da viel ökonomischen Sachverstand auf sich reinholen, um zu überlegen, wie sie mit der Sicherheit gleichzeitig für Deutschland auch ökonomisch das Sinnvolle und Richtige tun, sodass wir da möglichst viel Wachstum und technologische Entwicklung rausbekommen. Ich glaube, es würde unglaublich helfen, wenn im Verteidigungsministerium schon mal das Grundverständnis dafür da wäre, dass letztlich unsere Sicherheit in Europa und in Deutschland auch daran hängt, wie wirtschaftlich erfolgreich wir sind. Denn nur wirtschaftlich erfolgreiche Länder und Volkswirtschaften können in dem Umfang in ihre Sicherheit auch investieren. So, das war jetzt der erste Punkt mit dem Geld ausgeben. Zweiter Punkt ist, sage ich jetzt schon seit langem, bin ich auch nicht der Einzige, wir leben in einem Land, und diese Zahl muss man sich einfach immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, um ein Gefühl für einfach die Größe der Problematik zu bekommen. Wir leben aktuell in einem Land, in dem annähernd jeder dritte Euro, den der Bund als Steuereinnahmen hat, in den Zuschuss zum Rentensystem fließt. Was muss man noch wissen über die Zukunftsorientierung eines Landes was muss man noch mehr wissen als diese eine Zahl? Ein Drittel dessen, was der Bund an Steuern einnimmt, geht in den Zuschuss zu dem Rentensystem. Nicht in die Zukunft, nicht in Investitionen, nicht in die Bildung, nicht mal in den Umweltschutz, nicht in die Energietransformation. Die geht darin, dass wir der Renten, der gegenwärtigen Generation von Rentnerinnen und Rentnern über viele verschiedene Kanäle, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, Leistungen finanzieren, die so von der Rentenversicherung eigentlich nicht getragen werden können. Da müssen wir ran. Denn ein Land, das in dem Umfang von jung nach alt umverteilt, hat wenig Zukunft. Und ich glaube, die Debatte ist jetzt auch allen klar, denn die Sozialversicherungslasten sind riesig, die Defizite nehmen zu. Und es wird natürlich können wir jetzt die Steuern erhöhen und die Sozialversicherungsbeiträge immer weiter hochschrauben. Aber dann wird unser Land halt immer, wird Arbeit halt immer teurer und unser Land für Investitionen immer unattraktiver. Das ist der zweite
Punkt. Aber ganz kurz, da muss ich ganz kurz rein, denn ich war jetzt in einer Fernsehdebatte am Dienstag bei Markus Lanz, wo es eigentlich um die Ukraine ging, und dann am Ende ging es genau um diese Fragen, um Sozialreform, um Rente, um das, was dort passiert. Und da saß Matthias Miersch, der SPD-Fraktionschef, und der hat wirklich nicht in irgendeiner Form den Eindruck gemacht, dass die SPD dazu bereit wäre, bei den Renten ranzugehen. Das sind ja die Letzten, die vielleicht der SPD noch eine Stimme geben. Also wenn wir uns diese jetzt leicht zugespitzt, aber die 14% anschauen. Also das ist doch genau die Taktik momentan, sich davor die Rentner zu werfen, oder? Also warum, was lässt sie hoffen oder überhaupt darüber debattieren, dass es da eine Veränderung geben könnte?
Die Frage war ja, was muss passieren, damit wir wirklich Richtung Zukunft durchstarten können? Und da war jetzt mein Punkt zu sagen, wenn wir als Land Richtung Zukunft gehen wollen und nicht weiterhin sozusagen zurückgucken und rückwärts in die Zukunft laufen wollen, dann müssen wir aufhören mit dieser Umverteilung von jung, was Zukunft ist, nach alt, was Vergangenheit ist. Und gerade leben wir in einem Land, das massiv von aus der Zukunft in die Vergangenheit umverteilt. Versuch es auch eine Generationenungerechtigkeit ist, über die viel zu wenig geredet wird, dass wir jetzt junge Leute, die in den Arbeitsmarkt gehen, zwingen, in Sozialversicherungssysteme einzuzahlen, und zwar erhebliche Beträge, von denen sie wissen, dass sie am Ende sehr wenig da noch rausbekommen werden. Das ist de facto auch eine Umverteilung. Die Analyse, ich habe die Lanz-Sendung nicht gesehen, aber ich gucke sie mir gern nachträglich nochmal an, teile ich total. Die Bereitschaft, die jetzt auf der Seite der SPD dort in dem Umfang zu reformieren, wie es notwendig wäre, habe ich bisher auch nur an einigen Stellen, aber durchaus schon vernommen, aber es ist weit davon entfernt, irgendwie mehrheitsfähig zu sein in der Partei. Das heißt, es wird ein großer Kampf auch innerhalb der Koalition.
Wenn man das Argument der SPD einmal aufnimmt und sagt, ja, also Moment mal, ihr wollt hier an die Rentner ran, da machen wir nicht mit. Die Renten sind eh schon gering aus der SPD-Sicht jetzt. Gerade bei denjenigen, die nicht viel verdient haben in den letzten Jahrzehnten, haben sie durchaus auch einen Punkt. Sie sagen, Moment mal, was ist denn mit denjenigen, die wirklich richtig viel Geld haben? Was ist mit Erbschaften? Was ist mit der Vermögensteuer? Das sind ja die Themen, die SPD jetzt wieder aufbringt. Würde das irgendwie helfen aus Ihrer ökonomischen Perspektive?
Also die Beträge, ich denke, bei einer Erbschaftssteuer würden Sie bei vielen Ökonomen, auch bei mir gewisserweise, die durchaus Sympathien finden, dass man stärker und diese ja doch durchaus ungerechte, Verteilung unverdientes Vermögen rangeht, was durch Erbschaften kommt und es stärker besteht. Die Beträge, die man damit realistischerweise bekommt, sind leider nicht so groß, wie man das häufig vermutet. Ein ganz einfacher Grund ist einfach, dass die Leute wissen, dass sie irgendwann sterben werden und sie bereiten sich darauf vor und sie bereiten sich darauf, gerade die mit größeren, mit hohen Vermögen bereiten sich darauf so vor, dass die Dinge steuerlich optimiert ist. Das heißt, da wird der Staat immer hinterherlaufen. Zum anderen gibt es noch ganz praktische Probleme, wie verteilt man das zwischen Land und Bund und so weiter. Aber die Beträge, die man damit hinbekommt, sind, nehmen wir mal so eine grobe Rechnung, wenn Sie jetzt gucken, was der Bundeszuschuss zum Rentensystem ist, dann reden wir zurzeit so über 130 Milliarden im Jahr. Wenn Sie mit Erbschaftssteuererhöhung vielleicht 5 Milliarden hinbekommen, dann haben Sie eine Idee von den Dimensionen, über die wir reden. Was damit zu holen ist, ist es eben nicht besonders viel. Außerdem muss man halt auch immer sagen, also es ist so ein bisschen wie zusätzliches Geld in ein kaputtes System kurzfristig zu stecken, damit man so tut, als würde es funktionieren. Letztlich sollten wir uns doch freuen über diese Rentendebatte in dem Sinne, dass warum haben wir die? Wir haben die, weil wir alle länger leben. Und eigentlich gibt es da einen ganz positiven, schönen Hintergrund. Die Lebenserwartung ist einfach massiv gestiegen und die Leute sind inzwischen nicht mehr 10 Jahre in der Rente, sondern 20 Jahre in der Rente. Dass man dann auch noch eine Demografie hat, wo die Leute vergessen haben, Kinder zu bekommen, dass man dann in einem solchen System mit diesen Vorausgaben nicht mehr auskommen wird, ist, glaube ich, jedem klar. Das ist eigentlich schon seit 30 Jahren klar. Nur jetzt gehen die Babyboomer in Rente und jetzt sehen wir halt diese Defizite an allen Ecken und Enden so stark steigen. Also nehmen Sie das Beispiel Lebensarbeitszeit. Die Dänen haben gerade gesagt, dass alle Jahrgänge ab 1971 bis 70 arbeiten müssen. Wäre ein Schritt, den ich sofort unterschreiben würde. Dann kommt immer das Beispiel, ich weiß nicht, wie oft der Dachdecker, der mit 62, 40 Jahre auf dem Dach stand, benutzt wird. Es sagt auch keiner, dass jemand mit 62 dann noch aufs Dach muss, aber dieser Dachdecker kann im Büro sitzen am Computer noch ein paar Jahre und Aufträge verarbeiten, oder der Dachdecker kann in der Schule der Hausmeister sein oder was auch immer. Also diese Idee, dass man einen Anspruch darauf hat, zwischen 62 und 70 immer noch im gleichen Beruf arbeiten zu können, ist ja auch irgendwie absurd. Also da könnte viel passieren. So. Und da muss was passieren, denn sonst funktionieren dieses umlagefinanzierte, dieser Generationenvertrag funktioniert einfach nicht mehr. Und wie gesagt, also es ist Sie haben ja die eine Ungerechtigkeit angesprochen, die ist ja durchaus da, dass es viele kleine Renten gibt und gleichzeitig viele durchaus sehr wohlhabende Pensionäre. Aber es gibt halt auch die Ungerechtigkeit, die zwischen Jung und Alt besteht, und die kann man vor der verschließen wir doch jetzt schon viel zu lange die Augen.
Jetzt sprechen Sie auch viel mit Politikern aus allen Parteien. Mhm. Was ist Ihr Eindruck? Was werden wir da für faule Kompromisse oder auch nicht faule erleben? Wird sich die SPD durchsetzen, die sagt, wir machen doch Steuererhöhung? Was ist mit den Rentnern? Also irgendwo muss dann ja gespart werden, weil das Loch so groß ist, wenn wir von 30 Milliarden dort sprechen, die Lars Klingbeil fehlen.
Also wir haben übrigens noch einen dritten Punkt, was sich ändern muss. Und den mache ich ganz kurz, dann komme ich zu der Frage. Der Punkt ist einfach, es gibt noch einen anderen Punkt, über den sich die Leute nicht gerne unterhalten. Und das ist unser Arbeitsrecht, was es zurzeit sehr, sehr schwierig macht, die Wirtschaft so zu transformieren, neu aufzustellen, wie wir es eigentlich bräuchten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, sage nicht welches Unternehmen, aber wenn Sie ein großes Industrieunternehmen haben und Sie sagen, wir hatten ja die Elektroautos am Anfang, wir müssen jetzt irgendwie umstellen. Wir müssen uns verschlanken, wir brauchen nicht mehr so viele Mitarbeiter, weniger Teile. Was passiert dann? Machen Sie einen Sozialplan und wer nimmt dann dieses Angebot wahr? Wo kriegen Sie Zustimmung vom Betriebsrat und Gewerkschaften, sodass das funktioniert? Das sind vor allem, wer nimmt diese Deals an? Das sind vor allem diejenigen, die Ende 50, Anfang 60 sind, die Rente in Sicht haben. Das heißt, wenn Sie also ein Unternehmen neu aufstellen wollen, die Leute, die Sie rausbekommen, sind nicht etwa die nicht so besonders gut performt haben oder die, wo Sie wollen. Das sind die, die wir behalten müssen, weil die unbedingt die Fähigkeiten haben, sondern die gehen, sind die Rente in Sicht haben, wo dann auf Steuerkosten und Kosten des Rentensystems sozusagen der rote Teppich Richtung Frühverrentung ausgerollt wird. Mit solchen Instrumenten, aus arbeitsrechtlichen Gründen, wenn wir so an diese Transformation rangehen, werden wir keinen Erfolg haben. Das heißt, wir müssen auch da viel flexibler werden. Wir haben sozusagen arbeitsrechtliche Institutionen, die immer noch auf der Idee aufbauen, dass es nicht genug Arbeit gibt. Und wir müssen die auf möglichst viele Schultern verteilen und wir müssen da viel flexibler werden und in der Gegenwart ankommen, wo wir die wirklich fähigen Leute, die wir haben, an die richtigen Stellen bringen müssen. Okay, aber das ist uns ein dritter Punkt, den können wir kurz vergessen. Wo sind die Kompromisslinien? Ich glaube, die Kompromisslinie insgesamt ist, dass wir wahrscheinlich nur kosmetische Reformen bei den Sozialversicherungen bekommen werden, was jetzt sozusagen schnell geht. Ich könnte mir vorstellen, dass man über eine Auslagerung und ein bisschen eine Entpolitisierung dann auch über bestimmte Kommissionen dazu kommt, dass man vielleicht irgendwann in den 20, 30er Jahren dann durchaus diese berühmten Haltelinien, ne, wo Politiker jetzt versprechen, sie kriegen das Rentenniveau bleibt bei 48% des Lohnniveaus und so weiter. Das sind Dinge, wo ich glaube, wir werden erst mittelfristig daran gehen. Leider mit der großen Klammer auf, das wird dann jedes Jahr teurer. Und da führt leider kein Weg dran vorbei. Ich würde in der aktuellen Debatte jetzt um die Haushaltssituation, also man muss sich mal vorstellen, wir haben die Schuldenbremse letztlich jetzt ein bisschen ausgehebelt, zumindest für die Verteidigung und für die Infrastruktur. Und wir kommen trotzdem mit dem Geld nicht hin. Also wir müssen an die Ausgabenseite ran. Nochmal, ich habe ja vorhin diese Zahl mit dem ein Drittel des Bundeshaushalts geht Richtung Rentenzuschuss. Die andere Zahl, die man sich einfach immer vor Augen halten muss, ist die Staatsquote, also der Anteil der Staatsausgaben an der Wirtschaftsstärke, an der Wirtschaftsleistung Deutschlands. Und der ist heute genauso hoch, annähernd 50%, 48 oder so, wie er vor 40 Jahren war, 1985. Also auch heute gibt der Staat ungefähr 48% all dessen, was in der Wirtschaft erarbeitet wird, sozusagen geht durch staatliche Hände. Warum war vor 40 Jahren gefühlt für jedes Schwimmbad, für jede Bahnstrecke, für jede Autobahnbrücke und für jede Schule Geld da? Und 40 Jahre später ist mit der gleichen Staatsquote gefühlt für nichts mehr Geld da. Und wir kommen wieder zu dem Punkt zurück, den wir eben hatten, weil heute quasi ein Drittel des Haushalts in den Rentenzuschuss geht. Und wenn wir an dieses Problem nicht rangehen, werden wir immer nur kleine Pflaster auf die blutende Wunde kleben können. Das heißt, jetzt die Frage nach dem Kompromiss ist, wir werden Pflaster kleben, wir werden wahrscheinlich Steuerzuschüsse ein bisschen erhöhen und ein bisschen reformieren, aber ich bin da nicht besonders optimistisch, dass wir da eine große Reform hinbekommen.
Herr Schulerich, herzlichen Dank für Ihre Impulse, hochspannend, insbesondere die Zahlen, die Sie da eingebracht haben. Viel zum Nachdenken auch hier für unsere Hörer. Ich bedanke mich sehr und hoffe, bis bald mal. War sehr spannend, Ihnen zuzuhören.
Vielen Dank. Ja, Spaß gemacht. Danke.
Danke.
Danke, dass ihr zugehört habt.
Wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder kritisch, lasst gerne einen Kommentar da. Ich lese sie auch alle. Und bewertet den Podcast und abonniert ihn natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein herzliches Dankeschön geht an Philipp Pjatow in der Redaktion, an meinen Producer Daniel van Moll und an Serdar Dennis und Lieven Jenrich für die Aufnahme und Mischung.